Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 2 des Open Science Radios. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Ich habe ja in der letzten Folge über die Crowdfunding-Plattform ScienceStarter gesprochen, insbesondere dort zwei Projekte. Eines davon ist mittlerweile oder hat mittlerweile sein Ziel erreicht, und zwar das Projekt von Christian Stern. Christian ist Wissenschaftler oder ich glaube PhD am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und hat auf ScienceStarter sein Projekt One World, One Lab crowdfunden lassen. Ziel des Ganzen war es, innerhalb des Finanzierungszeitraums 2000 Euro zusammenzukriegen. Was Christian machen möchte, ist, er möchte in verschiedene Länder fahren auf der Welt und sich angucken, wie dort Wissenschaftler arbeiten, wie sich sozusagen der Alltag unterscheidet, die ganze wissenschaftliche Arbeit vielleicht auch unterscheidet, also die Arbeitsweise viel mehr als die Arbeit an sich. Und Christian hat mittlerweile die 2000 Euro geschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Er hat immer noch 12 Tage Zeit, also wer möchte, kann sich da noch beteiligen. Christian selbst hat jetzt in der Blog-Sektion schon so ein bisschen ein Statement abgegeben und sagt wohl selbst, dass die meisten Unterstützer, die ihn da jetzt haben etwas zukommen lassen, entweder Freunde oder Bekannte oder Arbeitskollegen sind oder Leute, die er halt sozusagen über seine professionelle Schiene kennt. Das ist sicherlich was vielen anderen auch so geht, weil das sozusagen der erste Kontaktbereich ist sicherlich auch der, in dem man solche Nachricht am schnellsten verbreitet bekommt. Aber das heißt nicht, dass das nicht auch über diese Kreise hinausgeht. Ich selbst zum Beispiel habe das Projekt ja auch mit gefundet und kenne Christian weder persönlich noch hatte ich beruflich bisher mit ihm zu tun. Insofern wird das sicherlich auch vielen anderen Leuten gehen. Was Christian auch, was ich ganz nett finde, gemacht hat, er hat mal sein Equipment verbloggt. Also er hat ein Foto auf dem Projektblog veröffentlicht, wo er mal das zusammengestellt hat, was er denn nutzen wird an technischem Equipment, um dieses Projekt abzuschließen. Also herzlichen Glückwunsch, Christian, und ich bin sehr gespannt darauf, wie die Umsetzung dann auch laufen wird. Ja, worum es heute maßgeblich gehen soll, ist das Thema Open Access. In den vergangenen 3 Tagen ist einiges in der Netzwelt passiert, was zurückzuführen ist auf den Tod von Aaron Swartz. Aaron Swartz kennt jetzt vielleicht nicht jeder, aber er ist einer derjenigen, die im Hintergrund der Netzwelt sozusagen recht viel gemacht haben, was dann auch später zu Berühmtheit gelangt ist. Aaron Swartz hat sich, ich glaube, am 11. Januar das Leben genommen. Die Umstände will ich jetzt gar nicht großartig erläutern, um die soll es auch gar nicht gehen. Die sind nicht so entscheidend. Was man zu Aaron vielleicht wissen sollte, ist, dass er einer derjenigen war, die man sicherlich als getrost als Wunderkind bezeichnen konnte. Er war sehr stark für Technik begeistert und hat in der Tat sehr früh schon angefangen, auch Software zu schreiben, und hat das sehr früh schon sehr erfolgreich getan. Er hat mit 13, glaube ich, seine erste Software geschrieben, für die er einen Preis gewann. Das Konzept dahinter war ganz ähnlich der Wikipedia, dass also viele Personen gemeinsam an einer Wissensenzyklopädie schreiben sollten. Was sich ja dann im Nachgang durchgesetzt hat, war die Variante von Jimmy Wales, die Wikipedia. Aber beachtlich, mit 13 auf diese Idee zu kommen und die dann auch noch in Software umzusetzen. Im Nachfolgenden hat er relativ viel noch, also ist einfach auf dieser Strecke weitergegangen. Er hat mit 14 am technischen Standard für RSS mitgeschrieben. Er hat später an Reddit mitgeschrieben. Ich glaube, Reddit gilt mittlerweile als die größte Website der Welt. Also wahrscheinlich nach Google, nach der Google-Startseite. Und er hat vor allen Dingen im Laufe seines jungen Lebens sehr stark die Ansicht vertreten, dass Informationen frei sein müssen und frei fließen müssen. Er arbeitete selbst am Creative Commons Lizenzmodell mit und hatte vorher schon Organisationen mitbegründet, die sich gegen SOPA, also den Stop Online Piracy Act, und PIPA, den Protect IP Act, engagiert haben. Ja, ich sagte ja gerade, dass er seine Ideen oder seine Idee, dass Informationen frei zugänglich sein sollten, auch stellenweise radikaler vertrat, wobei radikaler das vielleicht nicht gänzlich trifft, denn er hat meines Erachtens nie jemanden bedrängt oder ähnliches. Er hat allerdings sich durchaus Zugang zu Informationen verschafft, um diese zu befreien. So hat er sich unter anderem Zugang zur US-Gerichtsdatenbank PACER, das Public Access to Court Electronic Records, verschafft. Das ist also die Gerichtsdatenbank, ich denke mal, wo man Urteile und Ähnliches findet. Und hat diese Informationen, die er sich dort besorgt hat, diese Informationen heruntergeladen und wiederum selbst ins Netz frei verfügbar gestellt. Und er hat dasselbe dann oder er hatte dieselbe Idee für Forschungsinhalte, dass also auch Forschungsinhalte frei verfügbar sein sollten. Und er hat sich 2010, oder das ist zumindest der Vorwurf, der ihm gemacht wird, der wohl auch erwiesen ist, er hat sich 2010 in die Datenbank, in die JSTOR-Datenbank des MIT gehackt. JSTOR ist sozusagen die Publikationsdatenbank für Journals, die am MIT herausgegeben werden. In diese Datenbank hatte er sich gehackt und hatte unglaublich viele wissenschaftliche Artikel aus dieser Datenbank heruntergeladen. Man spricht da von Zahlen jenseits der 4 Millionen, also fast 5 Millionen Artikel. 4,8 ist da, glaube ich, das war, was da an Zahlen kursiert. 4,8 Millionen Artikel heruntergeladen, hatte diese allerdings selbst nicht veröffentlicht, sondern hat sie dem MIT zurückgegeben, woraufhin erstmal von der Klage oder von der Anzeige abgesehen wurde. Also das JSTOR beharrte dann nicht mehr auf eine Klage. Allerdings hat das wohl die amerikanische Regierung anders gesehen und hat Aaron angezeigt. Ja, und diese Anzeige wurde mit, wie ich finde, erstaunlicher Härte verfolgt oder mit Nachdruck verfolgt. Und jetzt kann man in verschiedensten Publikationen lesen, dass wenn Aaron verurteilt worden wäre, dass ihm eine Haftstrafe von über 30 Jahren, teilweise oder von 35 Jahren Haft gedroht hätten, plus einer Geldstrafe in Millionenhöhe wohl. Also viele sehen darin sozusagen den, einen der auslösenden Faktoren für seinen Freitod. Das will ich jetzt gar nicht großartig weiter aufgreifen. Da ist relativ viel geschrieben worden. Ich empfehle an der Stelle einfach mal in die Artikel von Lawrence Lessig, Cory Doctorow, Peter Sunde und Dana Boyd zu schauen. Die werde ich einfach in den Shownotes verlinken. Es gibt auch einen ein Tumblr, was aufgesetzt wurde, was genau diese Blogposts, Nachrufe und Stimmen zu seinem Tod sammelt. Unter, jetzt muss ich nochmal nachgucken, rememberaaronsw.tumblr.com wird das gesammelt. Auch das Internet Archive hat eine Kollektion eingerichtet, die ich auch verlinken werde. Ziel ist da sozusagen, alles, was Aaron Swartz betrifft, als Memorial Archive, also so Erinnerungsarchiv, zu sammeln und dort öffentlich zur Verfügung zu stellen. Ein ganz spannenden oder eine sehr ausführliche Sammlung hat auch Jonathan Eisen angelegt. Also es gibt relativ viel Material im Web gerade. Die genannten empfehle ich auf jeden Fall, die verlinke ich. Ja, weiter will ich auch gar nicht auf diese bedrückende Nachricht eingehen. Auf was ich eingehen möchte, ist auf die Reaktionen, die danach im Netz erfolgte. Also recht schnell danach bekam man es schon auf Twitter mit, mittlerweile durch immer mehr Blogbeiträge. Ich bin gar nicht sicher, auf was oder auf wen das zurückgeht. Ich würde sagen, entweder es war ein Kommentar bei Reddit von Mika Allen oder es war auf Initiative von Eva Wiewald, das aufgefordert wurde, als Erinnerung oder als Akt des Tributzollens für Aaron und sein Engagement in seinem jungen Leben, die eigenen wissenschaftlichen Artikel als PDF online und frei zugänglich zu veröffentlichen oder nochmal zu veröffentlichen. Also das, was normalerweise hinter Bezahlschranken in wissenschaftlichen Journalen landet, jetzt zu nehmen und irgendwo öffentlich und frei zugänglich abzulegen. Und dann entsprechend mit Link darüber zu berichten, dass es auffindbar ist. Da hat sich jetzt unglaublich viel ergeben. Also man kann die Diskussion sehr, sehr gut über unter dem Hashtag PDF Tribute auf Twitter verfolgen, was da so reinkommt an Diskussionen, was da so reinkommt an Wissenschaftlern, die jetzt Artikel von sich frei zugänglich veröffentlichen. Das ist unglaublich viel. Dass die Website pdftribute.net sammelt da sehr, sehr viel. Ich glaube, das sind vor allen Dingen die Artikel selbst. Eva Wiewald hat auf ihrer Website auf jeden Fall auch ein Tweet-Archiv zur Verfügung gestellt. Das letzte Mal, als ich dort geschaut habe, umfasste das Ganze 20.000 Tweets. Da ist also noch eine Menge Bewegung drin. Und das, was ich mich jetzt frage, ist, ob das sozusagen eine nachhaltige Entwicklung für das Thema Open Access nach sich ziehen kann. Und ich glaube, mit der Frage bin ich auch nicht alleine, so wie mir scheint. Ja. Für all jene, die sich mit Open Access noch nicht befasst haben, Open Access beschreibt das Ermöglichen des freien Zugangs zu wissenschaftlicher Literatur in der Regel. Das ist meistens wissenschaftliche Artikel, die üblicherweise in kostenpflichtigen Magazinen veröffentlicht werden, sogenannten Peer-Review-Magazinen, also begutachteten Magazinen. Diese Magazine können beispielsweise im Abonnement bezogen werden, sind in der Regel recht teuer, sodass oftmals Bibliotheken Abonnenten dieser wissenschaftlichen Magazine sind, die dann wiederum ihren Studenten und Mitarbeitern der angegliederten wissenschaftlichen Organisation, sei es eine Universität oder eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, diese Magazine zur Verfügung stellen. ob mein selber Abonnent ist oder das Abonnement über eine Bibliothek erreichen kann, es ist auf jeden Fall immer hinter einer Schranke. Das heißt, dass diese Artikel, das Wissen darin ist nicht frei zugänglich. Und das Argument von Open Access ist nun, diese unter den entsprechenden offenen Bedingungen so zu publizieren, dass sie frei zugänglich sind, besonders wenn es sich um öffentlich finanzierte Forschung oder Wissenschaft handelt. Und so jedermann zu erlauben, dieses Dokument zu erreichen, zu lesen, herunterzuladen, für sich selbst zu speichern oder es auch zu verlinken. Darüber hinaus können erlauben dann wiederum im Rahmen von Open Access freie Lizenzen den Nutzern auch noch weitergehende Nutzungsrechte, sodass eventuell eine Nach- und Weiternutzung, eine Vervielfältigung, aber auch eine Verbreitung der Dokumente möglich ist. Sprich also, ich kann mir das nicht nur herunterladen und für mich speichern, sondern ich kann es auch wieder auf meiner eigenen Plattform hochladen, um es anderen zur Verfügung zu stellen. Im weitesten Fall kann die Lizenz sogar so weit gehen, dass die Dokumente auch noch verändert werden können und dann wiederum unter in der Regel gleichen Bedingungen wiederum frei zugänglich gemacht werden sollen. Das Ganze kann nun auf verschiedenen Wegen geschehen. Hierbei will ich erstmal nur zwei nennen. Ich denke, ich werde sicherlich auch nochmal eine Folge zu Open Access generell machen, also zu ganz grundlegenden Dingen. Diese zwei sind vor allen Dingen der goldene und der grüne Weg. Der goldene Weg bezeichnet dabei die Veröffentlichung, in der die wissenschaftlichen Texte sofort, also sozusagen als Default-Setting in einem Open Access-Magazin erfolgt, also zu den Bedingungen von Open Access. Und dabei handelt es sich also in der Regel um ebenso Journals oder Magazine, also Zeitschriften, die meist oder fast immer, ich bin mir da gar nicht so sicher, genauso Peer-Review-Verfahren einsetzen, also Begutachtungsverfahren. Da finden sich eine ganze Menge. Es gibt da das Directory of Open Access Journals, in dem Open Access Magazine und Zeitschriften gesammelt werden oder verlinkt werden. Da ist eine ganze Menge bisher zusammengekommen. Also Stand heute, habe ich gerade mal nachgeschaut, gibt es 8.566 Open Access Journals, was eine ganze Menge ist, also querbeet durch alle möglichen Fachbereiche. Und davon sind weit über 4000 auf Artikel-Level durchsuchbar. Und es sind fast 1 Million Artikel mittlerweile frei zugänglich über dieses eine Verzeichnis. Das ist also eine ganze Menge. Der zweite Weg ist der grüne Weg. Das ist die sogenannte Parallelveröffentlichung zum Beispiel auf privaten Webseiten oder auch auf Institutswebseiten oder Dokumentenservern und die gleichzeitige Einreichung der wissenschaftlichen Arbeit, des wissenschaftlichen Artikels bei einem Verlag für ein herkömmliches, wissenschaftliches Journal. Dabei lässt sich beobachten, dass die Veröffentlichung, also die Eigenveröffentlichung der wissenschaftlichen Artikel, zum Beispiel auf Webseiten, die man selbst hostet oder die das Institut, bei dem man arbeitet, hostet, also ja, so nicht standardisierte Veröffentlichung mittlerweile weniger wird. Und zunehmend zu beobachten ist, dass institutionelle Repositorien eingesetzt werden, sprich also von den jeweiligen Institutionen, da sind in der Regel Bibliotheken sehr weit vorne, diese anzubieten, wo also nicht nur dann Materialien eines Wissenschaftlers, sondern von allen Wissenschaftlern dieser jeweiligen Institution zu finden sind. Ja, daneben gibt es dann noch einen sogenannten grauen Weg, aber der ist umstritten und deswegen würde ich jetzt erstmal darauf verzichten. Wie gesagt, ich denke, das Thema Open Access werde ich hier nochmal etwas genauer aufrollen. Open Access hat natürlich, oder die Diskussion um Open Access verläuft natürlich relativ, ambivalent. Das Ganze kann man von zwei Seiten betrachten. Wen das interessiert, es gibt eine Informationsplattform für Open Access unter open-access.net werden da allerlei Informationen zusammengestellt. Und dort gibt es unter anderem eine Liste mit Gründen und Vorbehalten, sozusagen ein klassisches Pro und Contra. Und da liest sich eine ganze Menge raus, warum Open Access jetzt gut ist oder schlecht sein soll. Also Gründe, die dafür sprechen, sind natürlich auch die erhöhte Sichtbarkeit und Zitierhäufigkeit von Dokumenten, der schnelle und kostenlose Zugang zu Informationen. Also gerade wenn es um öffentlich finanzierte Forschung geht, der freie Zugang, dann aber auch die gute Auffindbarkeit in Suchmaschinen und Nachweisdiensten, der Verbleib der Verwertungsrechte beim Autor, sprich also wenn der Autor seinen wissenschaftlichen Artikel bei einem geschlossenen Peer-Review-Magazin einreicht, reicht er sozusagen die Verwertungsrechte für diesen Artikel an den jeweiligen Verlag weiter, kann entsprechend mit seinem eigenen Artikel selber nichts mehr machen oder damit nicht mehr viel anfangen. Darf ihn damit sozusagen nicht mehr selber veröffentlichen, sondern muss auf die Veröffentlichung in diesem Journal hinweisen. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe von Vorbehalten gegen Open Access. Das erste, was da mal angeführt wird, ist das Thema Qualität. Ist die Qualität von öffentlich zugänglich oder von Open Access zugänglich gemachten Veröffentlichungen genauso hoch wie diejenige, die in einem sogenannten Peer-Review-Verfahren begutachtet wird? Wie sieht es mit der Langzeitarchivierung von Dokumenten auf? Also wenn ein Wissenschaftler auf seiner eigenen Website beispielsweise seine Artikel veröffentlicht, wie lange stehen die da? Wie lange gibt es die Website? Wer pflegt die, wenn der Autor beispielsweise dazu keine Lust, sage ich jetzt mal, etwas Flaps hat? Das sind also auch Fragen der Auffindbarkeit über lange Zeit. Das ist ja bei Magazinen und den entsprechenden Verlagen durchaus gegeben. Das ist aber auch im Open Access zunehmend gegeben. Wie schon erwähnt, es gibt immer mehr Repositorien, die von jeweiligen Institutionen betrieben werden, die natürlich sich genau dieser Frage auch annehmen. Ja, es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Vorbehalten, auch rechtlichen Vorbehalten. Und wer da genauer zu lesen möchte, dem empfehle ich die Informationsplattform Open Access. Werde ich auch verlinken. Da findet man auch eine ganze Menge anderer interessanter Informationen. Wer sich ganz allgemein zu Open Access nochmal ins Bild setzen möchte, dem sei neben der Informationsplattform Open Access noch zwei andere Webseiten empfohlen. Es gibt verschiedene Erklärungen zu Open Access oder ja, besser gesagt eine Reihe von Appellen und Initiativen, in denen sich die Forderungen nach Open Access manifestieren. Da seien vorrangig zwei genannt. Das eine ist die Budapest Open Access Initiative, die eine interdisziplinäre Initiative von amerikanischen und europäischen Wissenschaftlern ist, mit dem Ziel, im klassischen Sinne von Open Access, die Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit vollständig freizumachen. Diese ist dann 2001 auf einer Konferenz oder nach einer Konferenz in Budapest ins Leben gerufen worden. Es gibt eine zweite deutsche oder in Deutschland initiierte Initiative. Es gibt die sogenannte Berliner Erklärung, die Berlin Declaration on Open Access to Knowledge and the Sciences and Humanities, die 2003 von insgesamt 19 Initiativmitgliedern ins Leben gerufen wurde, darunter deutsche, aber auch viele internationale Forschungsorganisationen. Also als Deutsche seien hier unter den ersten Unterzeichnern die Hochschulrektorenkonferenz, der Wissenschaftsrat, die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, aber auch die Max-Planck-Gesellschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Wissensgemeinschaft, Gottfried Wilhelm Leibniz und die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, aber auch die der Deutsche Bibliotheksverband genannt. Mittlerweile gibt es weit über 300 Institutionen, die diese Erklärung mitgezeichnet hat. Damit gilt sie als wichtigster Meilenstein der Open Access Bewegung. Ja, und die Unterzeichner oder die Initiatoren und Mitunterzeichner erklären sich halt in dieser Berliner Erklärung dazu bereit, die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse ihrer Wissenschaftler möglichst unter Open Access zu veröffentlichen und sie dauerhaft in institutionellen Archiven elektronisch zu und öffentlich und frei zugänglich zu machen. Ich hatte ja in der ersten Folge, in der Nullnummer, schon erklärt, dass es hier um Open Science in seiner Gesamtheit über alle verschiedenen Ebenen hinweg gehen soll. Und Open Access ist so eine dieser Ebenen, wenn auch die, die wahrscheinlich bisher am Öffentlichkeit wirksamsten oder beziehungsweise die am ehesten im Bewusstsein der Öffentlichkeit schon angekommen ist. Zum Thema Open Access lässt sich zumindest aus meiner Sicht sagen, dass Open Access immer nur ein Teil dessen ist, was da noch folgen sollte. Sprich, also im Idealfall veröffentliche ich nicht nur die Forschungsergebnisse und die Analysen in wissenschaftlichen Artikeln, sondern stelle zeitgleich auch noch meine Rohdaten, die ich erhoben habe, zur Verfügung, meine Tools, die ich zur Auswertung benutzt habe und das Ganze frei zugänglich und unter entsprechenden zur Weiternutzung auch erlaubten Lizenzen. So dass ich also nicht nur das Ergebnis habe, sondern auch allen eine Partizipation am Ergebnis ermögliche, dass ich eine Überprüfung des Ergebnisses damit ermögliche und somit Open Access ein Schritt auf dem Weg zur Öffnung der Wissenschaft und zur Open Science ist. An der Stelle noch ein kleiner Nachtrag. Auch die vorhin schon erwähnte Plattform JSTOR des MITs, auf der die entsprechenden Fachmagazine, Peer-Review-Journale des MITs veröffentlicht werden, hat mittlerweile die Pforten geöffnet sozusagen, gewährt also mittlerweile freien und öffentlichen und kostenfreien Zugang zu zumindest Teilen seiner Archive, die aber bereits schon eine große Anzahl von Artikeln beinhalten. Also openscience.com spricht hier von Millionen. Schade, dass die Entwicklung nicht vorher schon kam, obwohl es zu begrüßen ist, dass sie überhaupt kommt. Aber das wäre natürlich auch ein Schritt gewesen, der vielleicht Aaron Swartz noch bewegt hätte oder zumindest sicherlich gefreut hätte. Als letztes noch ein Hinweis. Für all jene, die jetzt überlegen, ihre eigenen PDFs zu veröffentlichen, vielleicht auch im Zuge dieser Aktion PDF-Tribute für Aaron Swartz. Jonathan Eisen, der an der University of California in Davis am Department of Evolution and Ecology Professor ist, hat in seinem Blog mal ein paar Wege zusammengetragen, wie man PDFs am einfachsten veröffentlicht. also selbst veröffentlicht. Da nennt er unter dem Stichwort 10 Simple Ways to Share PDFs of Your Papers eine ganze Reihe von Wegen, also 10 Wege, um genau zu sein. Und hier nennt er sowohl Open Access Journale, also den vorhin schon besprochenen Gold Access, als auch der grüne Weg, als auch das Hosten auf der eigenen Webseite, aber auch das Ablegen auf sogenannten Reprint-Servers. Auch da gibt es eine ganze Menge. Archive ist hier das bestbekannteste. Jonathan schreibt ja so oder führt ja also eine ganze Reihe von Wegen auf, wie man das Ganze angehen kann. Empfehle ich jedem, da mal reinzuschauen, der Interesse dafür hat. Ja, das soll es für die Ausgabe 2 gewesen sein. Trauriger Anlass, aber ich denke, ein sehr akutes, ein sehr zeitlich nahes Thema. Open Access, die Diskussion um Open Access besteht schon relativ lange. Erfreulich ist zu sehen, dass immer mehr Wissenschaftler sich des Themas annehmen, ihre eigenen Artikel Open Access publizieren, dass es immer mehr Open Access Journale auch gibt, dass die Zugänglichkeit immer besser wird und dass da so eine Menge Bewegung drin ist. Zu hoffen bleibt, dass die Entwicklung um sowas wie PDF Tribute und das damit zusammenhängende Gesamtkonstrukt jetzt auch so ein bisschen positiven Effekt vielleicht hervorrufen, um dem ganzen Thema noch mehr Bewusstsein bei den Leuten einzuräumen und vielleicht am Ende sogar noch einen positiven Nachklang im Sinne von, dass hier nochmal so Aufmerksamkeit erzeugt wurde, dass am Ende vielleicht noch mehr Leute dazu bewegt werden, sich Open Access auf die Fahnen zu schreiben. Und dann darüber nachzudenken, wenn die wissenschaftlichen Ergebnisse oder Artikel frei zugänglich publiziert sind, sich des Themas weiter anzunehmen und sich auch mal alles andere drumherum anzuschauen. Ich danke bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr konntet so ein paar Neuigkeiten erfahren oder ich konnte euch so einen kleinen Einblick in das Thema gewähren. Und freue mich, wenn jemand in der nächsten Folge wieder dabei ist. Herzlichen Dank fürs Zuhören.